man kriegt dann von außen die Rückmeldung, hey, schöne Arbeit, dann freut man sich, oder man kriegt halt auch eine andere Rückmeldung. Man kriegt ja auch wahnsinnig viel Absagen und muss mit viel Frustration umgehen. Und das ist ja auch so lustig, dass das alles in einem drin ist, man das so macht, das aber so gar nicht ganz bewusst anerkennt. Ich meine, gut, das ist ja mit Alkohol, ne? Wenn man frustriert ist oder irgendwas passiert ist, dann hat man halt irgendwie so, wenn es toll war, ja auch. Jetzt so in der Retrospektive merke ich so, Wahnsinn, wie du sagst, wie viel Kraft man doch auch schöpft aus schlechten Situationen. Das ist ja immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Das eine ist, auf der einen Seite ist es natürlich alles auch echt dramatisch, auf der anderen Seite war es für mich auch ein Kraftquell sozusagen. Da habe ich meine Kreativität rausgezogen, da habe ich mich irgendwie, wenn man auch so will, reingeflüchtet. Aber da war ich dann in diesem Raum des kreativen Arbeitens, des Flows, wie man das ja so heute so sagen kann, was einen ja auch so befreit.
Hallo und herzlich willkommen zu Sober Art. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, Oliver Schwarzwald. Er ist Fotograf und Art Director, ein visueller Erzähler mit einem unverwechselbaren Stil. Neben Produktfotografie für namenwerte Kunden wie Dr. Oetker, IKEA, Bionade, BMW und vielen, vielen mehr, wirklich die Liste ist hier endlos, hat er auch einen Blog, High Level Zero, und ein namengleiches Buch, in dem er uns extrem stylische, alkoholfreie Drinks serviert. Wir sprechen heute über Olivers Geschichte, über High Level Zero, über kreative Prozesse, über Herausforderungen in der Selbstständigkeit, über Selbstwertthemen, über Verluste, über Lampenfieber und natürlich die Vorteile eines nüchtern, klaren Lebens. Bevor es mit all dem losgeht, aber noch eine Ankündigung. Am 27. September findet der erste deutsche Recovery Walk in Leipzig statt. Recovery Walks, und ich lese das jetzt hier von der Website des Vereins Recovery Deutschland e.V., sind öffentliche Veranstaltungen, organisiert von Menschen mit Suchtgeschichte, bei denen Betroffene, Angehörige, Fachleute und Interessierte zusammenkommen, um sich zu vernetzen, um die Genesung zu feiern, um Mut zu stiften und Stigmatisierung abzubauen. In Schottland sind die Recovery Walks mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Suchthilfe und Ausdruck einer lebendigen Recovery Community. Der Verein Recovery Deutschland e.V. holt das Konzept nach Deutschland. Nach dem Walk gibt es ein Open-Air-Konzert und danach eine Aftershow-Party, organisiert vom Pink Cloud Collective in der Garage Ost in Leipzig, wo auch wir, Bodun ist die Band, in der ich singe, auftreten werden. Ich freue mich schon riesig. Falls du in der Nähe bist, Lust hast, dabei zu sein beim ersten deutschen Recovery Walk, dann kannst du dich jetzt über einen Link kostenlos anmelden. Ich packe dir alles in die Shownotes. Jetzt geht's aber los mit der Folge und ich wünsche dir super viel Spaß. Hey, Oliver!
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Wie schön, dich jetzt in diesem Moment zu sehen.
Lass uns nochmal anfangen, bitte. Lass uns bitte nochmal anfangen. Das ist dieses Runterzählen, macht mich echt immer irre.
Können wir das nicht bitte drin lassen? Warte, das ist doch höchst sympathisch.
Okay. Ja, lass das drin, aber ich muss trotzdem nochmal was gucken. Mein Handy war nicht auf Flugmodus, deswegen, das war jetzt.
Ah ja.
Lass uns trotzdem nochmal, kannst du ja reinnehmen. Lass uns einfach jetzt nochmal starten. Sorry.
So,
neu.
Hey Oliver.
Hallo Linda. Guten Tag.
Hey, servus. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir, Linda?
Schön. Mir geht's auch gut, jetzt wo ich dich sehe. Oliver,
ja.
Du bist Fotograf. Du bist Blogger, du bist Autor und du hast 2016 den Sony World Photography Award gewonnen und auch einige andere Auszeichnungen. Du bist seit 2021 Mitglied des Art Directors Club im Fachbereich Editorial und Design. Das heißt, du hast eigentlich, wenn ich das so formulieren darf, dein Leben dem Schönen und der Ästhetik gewidmet.
Ja, wie man es nimmt, ne? Schön und Ästhetik ist überlegt immer im Auge des Betrachters. Aber sagen wir mal der kreativen Arbeit, ja.
Schon. Wie definierst du für dich Ästhetik und welchen Stellenwert hat Ästhetik in deinem Leben?
Das ist eine echt gute Frage, weil das sehr schwer zu beantworten ist für mich, tatsächlich. Da bohrst du genau rein, weil das hat so, das ist ein Teil meines Lebens, also die Fotografie, die war immer relativ früh klar, dass ich irgendwie Fotograf werden will, das habe ich mir sehr früh im Kopf gesetzt, warum auch immer. Und es war immer so ein Teil, wo sich die Ästhetik dann auch abspielt, also in dem Bereich der fotografischen Arbeit, was sich aber auch erst entwickelt hat, weil ich mit Fotografie natürlich wie alle, wenn man die Kamera erst in die Hand nimmt, rumläuft und das fotografiert, was man so sieht oder ne, so Skateboard, als ich jung war, Basketball spielen und dann wollte ich irgendwie Kriegsreporter werden, weil für mich war Fotografie gleich Journalismus. Das hat sich dann aber irgendwann so von selbst entwickelt in so einen Still-Life-Bereich, auch selber, weil ich kann nicht zeichnen. Also das ist mir relativ früh aufgefallen, dass Zeichnen nicht gut für mich, also ich kann es nicht. Ich habe auch nie sozusagen da die Ausdauer gehabt, mich zu bilden. Während in anderen Bereichen hatte ich mehr Ausdauer, beim Zeichnen nicht. So, und dann waren Ideen im Kopf, die müssen irgendwie raus. Fotografie ist da ein adäquates Mittel. Das hat dann irgendwie funktioniert, so. Und so habe ich das dann für mich, um jetzt auf die Ästhetik zu kommen, da so perfektionalisiert. Also es geht in diesen Arbeiten, da spielt Ästhetik für mich eine große Rolle, die ist aber, finde ich, auch sehr subjektiv. In anderen Bereichen spielt die jetzt, wenn du jetzt Ästhetik mal fassen willst, als irgendwie Design oder auch so dein Umfeld, weißt du, so, man denkt dann ja immer, dann wohnt man irgendwie auch wie aus so einer Architectural Digest und alles ist so perfekt, es ist aber ein bisschen wie bei Sterneköchen, die dann abends an die Currywurstbude gehen, also man befasst sich mit den schönen Dingen, ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran, in dem Bereich so, um das abzubilden, aber dann ist auch wieder gut, so, ne? Habe ich die Frage überhaupt beantwortet? Ich weiß es nicht.
Mega, mega spannend. Ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, einfach schöne Dinge anzuschauen oder auch einfach schöne Kunst, also was auch immer das bedeuten soll, kann ja, also, ne, gibt's jetzt irgendwie, es ist einfach schön. Es ist schön zu betrachten, es ist irgendwie einfach ästhetisch, es ist total toll, sich mit schönen Dingen zu umgeben oder und schöne Dinge anzugucken und ist auch nachweislich gut fürs Gehirn. Das heißt, wenn wir irgendwie zum Beispiel deine wundervollen Arbeiten sich anschaut, deine Website besucht, ich werde natürlich alles in die Shownotes verlinken, ich finde, das ist einfach eine wahre Augenfreude. Es ist einfach so cool, auch wenn natürlich Produkte platziert sind und so weiter, macht ja nichts, aber es ist einfach so ein schöner Konsum für die Augen und es hat sogar, also es ist wissenschaftlich erforscht worden, dass die Betrachtung von einfach Ästhetik oder schönen Dingen einen guten Effekt hat auf unser Gehirn. Es regt das Belohnungssystem an, wir schütten Dopamin aus, das heißt, es ist überhaupt nicht nebensächlich, sondern irgendwie richtig cool und ich finde es einfach so schön, dass so Themen in Bezug auf so Sobriety oder Nüchternheit von vielen Leuten inzwischen so cool aufgearbeitet werden. So schön, so lebensfroh, so farbenfroh, so. Magst du in dem Zusammenhang ein bisschen auf dein Buch noch zu sprechen kommen, was du letztes Jahr, oder? 2024 rausgebracht mit den Drinks und so?
Ja, im April letzten Jahres, ja, genau. Oh ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist natürlich
macht gerne.
Das Buch ist dann ein Produkt aus dem Blog, den ich vorher gestartet habe, schon 2019. Nee, 2019, warte mal, ich bin immer falsch. Wann war Corona? Das ist irgendwie wie ein schwarzes Loch.
2020.
Ja, genau, kurz, also so. Mhm. Dann stimmt es. Ende 2019 habe ich mit dem Blog angefangen. High Level Zero, so heißt ja auch das Buch. Dieser Blog war eigentlich aus einer jahrelangen irgendwie konfliktbehafteten Beziehung zu Alkohol, sagen wir es mal so. Der Endpunkt, also noch nicht ganz der Endpunkt, aber schon so der Endpunkt dessen, den viele wahrscheinlich kennen, Soberzähler an, Soberzähler aus, jetzt eine Woche nicht, dann wieder so. Mhm. Eigentlich schon seit dem ersten Mal Alkoholkonsum mit irgendwie 16, 17 oder so, ne? Das ist dann immer wieder doch lustig, wenn man so zurückschaut. Also bei mir ist es so, viele sagen ja, der war mal eine lustige Zeit, aber wenn ich so zurückschaue, war das eigentlich vom ersten Mal an, habe ich mir eigentlich schon Trinkregeln. Also es war eigentlich, der Weg war vorprogrammiert. Es war immer so ein On and Off, ne? Es war nie so eine richtige, komplette 3-Tages-Sauferei oder so, ne? So Konterbier und sowas war auch nicht immer meins, aber es waren so immer diese 2 Tage hintereinander ein bisschen und so, ne? Egal, wie auch immer, ich habe lange damit mir gehadert und habe dann sozusagen 2019 kamen diese alkoholfreien Alternativen auf. So, und das war mal wieder so eine Phase, wo ich gesagt habe, so, ich will jetzt mal Pause machen, ich will jetzt nicht trinken und so. Meine Frau sagt, hey, lass mal essen gehen. Ich sage, nee, nicht, weil ich weiß, es gibt genau zwei Möglichkeiten im Restaurant, Wasser oder Cremant. So, die Alternativen sind ja, waren bis dato auch, sind in den letzten Jahren viel mehr geworden, waren da auch noch echt gering. Da habe ich gedacht, so, nee, ich weiß schon, wie es endet. Ich bestelle einen Cremant und dann geht's weiter. Wir sind trotzdem gegangen und da gab es dann einen alkoholfreien Aperitif, der hieß irgendwie Toxic Garden. Das ist jetzt auch nichts, das ist auch Sprite und Ingwer und so und Gurke. Also das ist jetzt auch nichts total Ausgefreaktes. Aber er hieß Toxic Garden, hat mich angesprochen und dann habe ich gemacht so, ey geil, es geht ja irgendwie doch, dass es alkoholfreie Alternativen oder Aperitive gibt, die irgendwie schmecken, die in euch so irgendwie Kindergeburtstag. Und das war so geil. Genau, das, es geht so. Und weil diese Idee des Blogs schon immer da war, auch aus Corona, weißt du, wo man so gedacht hat, so, was mache ich jetzt als Fotograf eigentlich? Nicht so viel zu tun. Ich brauche irgendwie, muss mich selber irgendwie beschäftigen. Und noch ein Kochblog. Ich koche ja sehr gerne seit meiner Jugend auch. Das ist so ein anderes Feld von mir. Ist es nicht. Und dann habe ich geschaut und mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig wenig dazu gibt. Also Mocktails, ja, klar, gibt's schon immer. Aber so diese Idee Pairing, also weil ich auch gerne koche, wenn man jetzt Wein weglässt oder so, was macht man denn da spezifisch in so einem ambitionierten Hobbybereich, dass du sagst, okay, welches Aroma passt mit welchem? Nicht zu molekular so, aber so ne, mit Sekundarliteratur sich so ein bisschen damit befassen, gab's nicht. Da habe ich gedacht, ey, ist ja geil, dann mache ich doch das. Dann mache ich genau, das ist mein Blog. Es hat mein Thema. Ich kann mich selber sozusagen weiter in dieses Nüchternheitsding, weil da habe ich noch getrunken, so, weißt du, mit mir selber arbeiten und mir das selber erarbeiten. Und dann habe ich diesen Blog gegründet und es ging vornehmlich um Food Pairings sozusagen, also Essen und Trinken zusammen. Hab dann mehr Mocktails gemacht und daraus ist dann irgendwann das Griff und Unser auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir würden gerne ein Buch machen und so. Und dann habe ich gesagt, hey, lass mal Pairings machen. Da waren sie so, ja, nee, irgendwie Drinks. Und ich sage, ja, okay, dann machen wir Drinks. So, und hinten sind noch ein paar Food Pairings drin. Wobei hier nochmal, ich glaube da sehr doll dran und ich glaube, dass das eigentlich das Kernthema ist, nämlich, weil Drinks, wenn wir so ehrlich sind, wie viele Drinks macht man sich? Also es ist nett, die zu haben. Es ist gut zu wissen, dass man die machen kann. Ich finde, Essen und Trinken zusammen, wenn das eine Kombination ergibt, macht das auch Sinn, dann mache ich mir auch gern die Arbeit. Und um das jetzt abzuschließen, was ich daran gemerkt habe, ist, es gibt einem auch unfassbar viel Selbstsicherheit. Nämlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne mal ohne Alkohol servieren, dann wird sich bei vielen, und bei mir war das so, und es hat auch lange gedauert tatsächlich an der Arbeit an dem Blog und an dem Buch, mir dieses Selbstvertrauen darauf zu schaffen, dass es einfach bei uns kein Alkohol gibt, so zum Essen. So eine ganz normale Selbstverständlichkeit, ja. Weil es gibt genug andere Möglichkeiten. Ist für viele vielleicht ein alter Hut und Leute, die nicht trinken, sagen so, ja, ey, was erzählst du mir da? Aber wenn man so in dieser in diesem kompletten Narrativ steckt, dass Wein eigentlich das ist und dann gibt es noch einen Cognac oder einen am besten noch irgendwie ein Grappa am Schluss und der Grappa muss da aus Südtirol sein und das muss so sein und es geht eigentlich immer nur dann noch ein Whisky um dieses Alkoholthema, was komplett aufgeladen ist und einen riesen Stellenwert hat in dieser Kulinarik, dann ist das gar nicht so leicht. Also dann ist das echt ein ganz schöner Angang.
Ja, voll, voll, absolut. Und was ich bei dir auch die ganze Zeit irgendwie raushöre, so assoziiere, so ist, dass du einfach, und ich finde das so cool, du hast es dir so schön gemacht, oder? Du hast so mit deiner Arbeit und deinen Fotografien und diesem Buch und deinem Blog dir das antialkoholische Trinken so schön gemacht. Das ist einfach, es bringt so viel Ästhetik und Lust. Also ich finde so, diese Ästhetik ist ja auch was komplett Lustvolles und befriedigt irgendwie so extrem. Und es ist einfach was komplett anderes, ob man weißt eh, jemand sitzt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, mit seinem, weiß ich nicht, abgefahrenen Cocktail neben einem und du hast so ein Leitungswasser in so einer Hundeschüssel, ja. In so einer Hundeschüssel serviert und musst dich so hinknien und also so, ja.
Ja, oder du kriegst den völlig übertriebenen Coup mit noch so einer Ananas drauf und noch einer Wunderkerze ja. Und alles schreit Kindergeburtstag. Alter, guck mal ja, hier, genau. Die kriegen alkoholfrei. Genau, so, das genau. Ist ja auch dann das andere Extrem, ne? Was soll das?
Ja, voll, voll, voll. Aber ich finde, es ist einfach schon, macht schon einen riesen Unterschied, ob man sich es ist Mineralwasser und es ist irgendwie in einem Glas und da ist frische Minze drin. Also das Feeling ist schon mal komplett was anderes. Und ja, das ist einfach richtig, richtig cool. Und dass es so ein Buch gibt wie deins, High Level Zero. Und man muss nochmal dazu sagen, dass antialkoholische Drinks auch triggern können. Also für alle, die zuhören. Es ist nicht für jeden unbedingt empfehlenswert. Also wenn ein Drink dann exakt den Geschmack imitiert. So, das kann einfach triggern. Da muss irgendwie jeder gucken. Aber ich finde es irgendwie auch cool. Also es gibt ja auch nicht nur Leute, die jetzt irgendwie voll das Problem haben und Leute, die gar kein Problem haben, sondern es wird ja auch immer mehr Trend, dass man einfach weniger trinkt und halt dann nur mal so gelegentlich trinkt. Und es gibt ja auch Menschen, die einfach gar kein Issue haben mit Alkohol, aber trotzdem dann die Option haben, mehr antialkoholische, coole, fancy, stylische Drinks irgendwie sich ins Leben zu holen und was auch irgendwie feierlich aussieht. Weil die ganze Feierlichkeit rund um den Alkohol ist ja auch eine komplette Marketingmaschine, die da über Jahrzehnte dahinter arbeitet. Genau, sich dagegen zu stellen und ein neues Image zu kreieren, braucht halt viele, es braucht irgendwie, und kreative Köpfe vielleicht auch. Und ja, ist ja nicht so easy, weißt du, was ich meine? Also das so ins Kollektive reinzubringen, in die große Masse.
Ja, das ist wahnsinnig schwer. Ich glaube auch, dass genau das, was ich mir da sozusagen auf die Fahnen geschrieben habe, extra schwer ist, weil das natürlich nicht belabelt ist. Also es trifft genau die Leute, die, es ist in der Mitte, es war immer so angelegt, dass es für die Mitte ist. Also das für die Leute, die sozusagen hadern. Aber oft braucht man ja wirklich dann sozusagen, es ist immer dieser Rock Bottom, von dem wird ja einmal gesprochen, der sieht bei jedem anders aus. Das muss nicht der Autounfall sein. Das ist einfach diese bewusste Entscheidung so, ne? Ey, okay, ich muss mir eingestehen, irgendwas muss sich ändern. Was ich aber langfristig erreichen möchte, ist einfach, dass dieses Angebot da ist, dass man früher schon einsteigen kann. Das wird länger dauern, bis sich das sozusagen irgendwie so manifestiert hat. Es wird ja mehr.
Ja.
Aber die Leute suchen halt nach Labels, ne? Und deswegen, man möchte gerne immer sagen, so, ja, okay, das sind die Alkoholiker, ich gehöre nicht dazu und so, oder, ne, das ist zum Beispiel, das ist Recovery, das ist Sober und so, da sind wir ja gar nicht, wir sind ja ein Angebot für alle, dass man relativ früh spürt, es gibt die Alternativen und das wird dauern, natürlich, also ist ein langer Weg. Ich habe jetzt auch zu so einem, ich fahre ja viel Fahrrad, zu so einem Ride aufgerufen, ne, für Leute, die so auch so hadern. Und da merkt man, also Views super viele, Kommentare super viele, aber so, dass jeder das denn so, die Anmeldungen sind da dann nicht so, weil ich wusste das, weil das ist natürlich auch echt schwer, sich das einzugestehen, ab welchem Punkt. Und da, finde ich, setzt es an, weil das setzt die Awareness nämlich. Und das ist wichtig. Und ich glaube, also ich bin auch müde von diesem Alkohol-Narrativ, ne? Von diesem, was du gesagt hast, diese Feierlichkeit, diese Geselligkeit, alles einfach, dass es, je weiter wir davon weggehen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, je länger ich nüchtern lebe, das sind jetzt über 3 Jahre, desto krasser kommt mir das, also desto absurder ist das, was ich da getrieben habe, seit meiner frühesten Jugend, welchen idiotischen Versprechungen ich aufgesessen bin, wie ich das natürlich aber auch aus meiner Familie, da war auch, das war ein Thema, kein zu kleines, wie ich das sozusagen auch mit der Muttermilch aufgesungen habe, wollen wir mal so sagen, ne? Auch dann Männlichkeitsnarrative, so, ne, Männer, Probleme werden mit einer Flasche Whisky gelöst, da, man setzt sich zusammen, muss erstmal richtig einsaufen und so, das ist das Männerbild, all das. Also, und da geht's mir darum, ne, dass wir sozusagen diese Plattform, die ich jetzt geschaffen habe, wir haben auch 2 Magazine gemacht, da fließt der Content jetzt ein, außer Pairings und also Kulinarik im weitesten Sinne, auch Lifestyle, den ich so streife, Sport, Design, alles Mögliche, einfach um zu zeigen, das geht auch alles ohne. Ne? Weil der leicht alkoholisierte, Rotwein trinkende Künstler ist ja immer noch gern gesehen, oder der Hemingway'sche, ich schreibe im Vollsuff, was ja alles völliger blanker Unsinn ist einfach.
Ne? Ja, also ja. Boah, wir sind bei so vielen Themen. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich jetzt herstellen soll. Nein. Aber es war.
Nein, es ist aber so dieses, weil das so ist mein Leben ja auch. Weißt du, ich mache gerne, ich koche gerne, ich mache gerne Sport und ich fotografiere gerne. Und in jedem dieser einzelnen Punkte, und ich glaube, jeder hat ja seine Interessen da. Ist ja nicht so, gibt natürlich so Mono, Leute so, ne, Inseln, aber so, wenn du kreativ so arbeitest oder so, dich viel interessiert und überall hat er aber Alkohol immer so, ne, beim Kochen ganz klar.
Ja.
Bei der Fotografie natürlich danach das Feierabendbier, eigentlich dann die Abstürze mit der Crew, wie geil war das denn, die Nacht noch durchgefeiert und aber auch beim Sport, ne, dann als Regulativ, das Sport als Regulativ, ich mache viel Sport, dann trinke ich nicht, so, weil ich mich damit reguliere, als Selbstkasteiung irgendwie, auch eine extreme Sache, die ich dann auch so ad absurdum geführt habe. Und irgendwann hat sich das dann gemischt. Dann kam nach dem, ich kasteie mich, aber jetzt belohne ich mich mit einem Bier. Und das war so die Endphase. Und da habe ich so gemerkt, so okay, jetzt...
Beim Sport meinst du?
Jetzt wird es wirklich creepy.
Ja,
dem Sport. Also früher konnte ich das immer ganz gut trennen, weil Sportler trinken nicht. Mhm. Die Stars, ich habe auch noch ewig geraucht. Ich habe dann 2008 aufgehört zu rauchen auch.
Mhm.
Dann habe ich wieder mit Sport angefangen. Also ich habe in meiner Jugend Leistungssport gemacht, hatte dann eine relativ lange Phase, wo es eher so ums Feiern ging und so.
Ja.
Und bin dann zurück zum Sport und dann habe ich aufgehört zu rauchen, aber getrunken trotzdem. Aber in so, ne, wenn man sich so auf Triathlon vorbereitet hat oder sowas, dann war es wirklich ganz fokussiert. Kein Alkohol.
Mhm.
Aber irgendwann hat sich das dann gemischt, weißt du, denn auch da sickerte der Alkohol dann so rein nach einem Jahrzehnt so. Ne?
Ja.
Und dann wusste ich, okay, ey, jetzt
wann
zu
war,
doll.
Schließ ich da an, ich muss schnell den Haken werfen, sonst. wie war der Moment, wo du, genau, also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, also uns die ganze Hörerinnenschaft, die Geschichte jetzt noch gar nicht kennt und so, dass man sich so ein bisschen reinfühlen kann. Wann hast du genau angefangen mit Alkohol, also wie alt? Und du hast nämlich gesagt, du hast irgendwie eigentlich schon, du fandst schon so direkt irgendwie was ein Problem. Also weil, genau, also für dich war es irgendwie nie so richtig cool, sondern eigentlich schon direkt problematisch. Und genau, durch welche Prozesse bist du so on-off? Das ist ja auch oft so, ich weiß es, dann wieder weiß ich es, irgendwie habe ich es wieder vergessen, dass es scheiße ist. Dann muss ich es mir wieder, ah ja doch, kacke, ah nee, doch nicht cool. So geht es ja mal so ein paar Ewigkeiten daher meistens.
Mhm.
Und wann war für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern? Also genau, das war für dich dann wirklich, als du mit dem Sport, habe ich das richtig rausgehört?
Ja, das war so, als es, das waren so die letzten zwei Jahre, also vor, ich habe 22 aufgehört, komplett.
Mhm, gratuliere.
Das war so 2018, 2019 hat sich das so gemischt, als ich dann irgendwie so bei Lauftreffs war und danach mir noch irgendwie Bier mit nach Hause genommen habe. Aber das war so die Endphase. Nee, das war immer so, das ist ja auch das Schwierige, das so zu greifen, weil ich würde bei mir sagen, was ja alle sagen, ich habe funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mehr getrunken als alle anderen in der Gesellschaft. Ich habe natürlich immer am extremsten gefeiert. Dann bist du natürlich aber auch sehr willkommen, weil wenn es immer das schlechte Beispiel gibt, fühlen sich alle anderen besser. Das ist immer super.
Ja.
Ne, klar. Ne, das war auch Identitätsstiften. Also es fing sehr früh an, 15, 16, ich meine, Alkohol war immer im Haus. So, insofern, früher gab es halt so die Hausbar und ne, es wurde einfach auch dann ich bin 73 geboren, so in den 80er, 70er, 80er Jahren wurde auch zu Hause geraucht, einfach also so Sachen, die man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen kann. Und es wurde halt auch immer viel eigentlich auch getrunken. Und also bei uns.
Mhm.
Und ich bin relativ früh, weil wir sind, meine Eltern kommen aus Polen, wir sind Spätaussiedler sozusagen, die mussten dann irgendwie schaffen, die mussten sich hier alles aufbauen. Das heißt, ich war dann ab der Grundschule, wurde ich zum Leistungssport, also ich konnte ganz gut schwimmen, dann war irgendwie viermal die Woche Schwimmtraining angesagt irgendwie und wurde da sozusagen reingesteckt, war da aber auch der Jüngste. So, das heißt, ich hatte dann immer so Vorbilder von Jungs, die waren so 2 Jahre älter, 3 Jahre älter. Das heißt, die waren dann, wenn man so 14 ist, ne, dann sind die schon sozusagen im Bieralter. Das habe ich dann, da habe ich dann so nachgeeifert. Und ich weiß noch eine Situation, die haben ja dann mich auch immer versorgt. Ich habe dann so mit 14, 15 angefangen, so auf Kindergeburtstage Sekt mitzubringen. Völlig absurd. Und aber auch viel zu viel. So gleich so 6 Flaschen. Das sind so Spumante aus dem Aldi. So, was? So im Nachhinein, ne? Das war so 1-2 Mal so. Also da war schon klar, irgendwie, ich musste irgendwie doll und es war so, ich musste irgendwie damit mich, so meine Unsicherheit überspielen, weißt du, es muss dann besonders extrem sein, besonders cool sein, besonders viel sein.
Mhm.
Und so. Und da war irgendwie schon klar, weil da wurde mir dann irgendwie auch so auf dem Kindergeburtstag dann so gespiegelt, dass so irgendwie nicht so richtig gut ist. Aber das hat mich nicht gestört. Also es war schon irgendwie drin, ne, dass du so gemerkt hast, so, oh, okay, irgendwie nicht, aber ja, alles spacken, also, verstehen das alle nicht und so, weißt du, so. Genau, und dann fing das immer so an, so, ne, Teenie-Disco, zu doll, nächsten Tag super, ach, ein schlechtes Gefühl, weil man hat über die Stränge geschlagen, ich war halt so der Kandidat, der dann irgendwie viel erzählt oder auch irgendwie Blödsinn redet oder am nächsten Tag denkt man sich so, oh mein Gott, und das kann ich mich wirklich, ab 16, 17 ging das so los, dass ich nicht am nächsten Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, ey, geiler Abend, sondern eher verstärkt so, oh Gott, wie peinlich. Und das hat man dann irgendwie so über 30 Jahre konsequent durchgezogen, ist lustig. Naja, das war ja natürlich auch relativ früh dann auch in der Pubertät war das natürlich auch klar, man ist selbstsicherer damit, ne? Also das ist, erstmal hat man was in der Hand, Flasche Bier so, dann wirkt man erwachsener so, dann ist man aber auch selbstsicherer natürlich nach zwei, drei Schluck. Und so mit Selbstvertrauen, Selbstsicherheit war es jetzt bei mir nicht so. Also kommen so viele Sachen dazu, ne? Wir sind alle Spätaussiedler, das war in den 80ern nicht so geil, Polnisch zu reden, heute ist es cool. So Plattenbau groß geworden, das war dann auch in einer Kleinstadt, wo dann dieser Stadtteil absoluter Brennpunkt ist, das war dann, wurde dir dann auch so im Schwimmverein gespiegelt, so wenn du dann so Kommentare so, oh, du wohnst da, also es ist jetzt alles, fördert jetzt nicht so dein Selbstbewusstsein, so, dann ist, also mein Stiefvater ist dann relativ früh gestorben, da war ich 16, so, das war auch eine relativ dramatische Situation alles, wie das alles so vonstatten gegangen ist, so, und dann war das natürlich, da sind so ganz viele Sachen, die ich dann irgendwann mal so in meiner Therapie vor ein paar Jahren aufgearbeitet habe, wo der Therapeut auch meinte so, ey, krass, da haben sie ja ganz schön was mitgenommen, so, aber man selber nimmt das ja gar nicht so, da denkt man so, ja, halt
kleine gut. Normalität,
also, weißt oder? Du, das ja. Passiert einem so, ja, genau, das werden wahrscheinlich viele kennen, aber wenn dann, und dann denkt man so darüber nach und dann kommen einem so ein bisschen so die Tränen, wenn man so, ja, okay, ja, ich verstehe jetzt, warum, ja. So, ja. Und Alkohol funktioniert dann einfach super, betäubt. Später war es dann so, dann der lustige Pole, ne, dann hatte ich so mein, dann hatte ich mein Image weg mit Mitte 20, alle Leute immer zum Wodka trinken sozusagen bringen, aber das sind Geschichten, also die gleichen sich ja alle, ne, man stülpt sich eine Identität drauf, der eine macht's eher so, wird dann so, ich war dann der lustige Pole. Dann ertrinkt man sich den Stammplatz an der Bar, fühlt sich damit super. Also nochmal mehr Selbstsicherheit, wenn es dann heißt, irgendwie für dich wie immer, da ist man wer an der Bar. So, das waren für mich so Lebensziele. Ja. Ne? Dass man in eine Bar kommt und sein Signature-Drink hat, gibt bestimmt bessere Lebensziele.
Absolut. Aber ich kann mich auch noch so stark erinnern, auch noch so während der Schulzeit. Also ich glaube, ich habe irgendwie innerlich gedacht, ich lose in so viel ab. Also was jetzt auch nicht gar nicht so stimmt, aber irgendwie einfach dieses Selbstwertthema, wie du sagst. Und dann war ich immer so, aber ich kann so gut feiern. Das ist es so. Ich kann professionell feiern, das ist so voll, das kann ich so am besten von allen. Und das war so wie, keine Ahnung, ich habe so meine Berufung gefunden.
Ja. Total. Ey, ich verstehe das so. Lustig, dass du das sagst, weil dieses Selbstwertthema, das ist, wir hatten irgendwie Abi-Treffen. Halt so, ne, 25 oder 20 Jahre, irgendwie sowas. Und ich habe wirklich, ich habe da ja unterm Stein gelebt wegen meiner Schulzeit. Also ist mein Vater da gestorben und all sowas. Ich habe auch meinen Abi-Ball verpasst. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass der war. So, also das ist nur mal so als so, ne, oh so, ja, sowas. Also, ne, ich war wirklich so. Ich würde auch sagen, leicht depressiv, so leicht. Und hatte aber bei dem Treffen, und darauf wollte ich jetzt zurückkommen, was du gesagt hast, ich hatte das Gefühl, ich hatte das schlechteste Abi. Hatte ich aber gar nicht. Es war nicht besonders gut, ne? Ich kann es ja öffentlich 3,3. Kein besonders tolles Abi, so. Und ich habe mich wirklich auch, ich war auch stinkfaul, so, ich habe mich auch nicht, ne, konnte auch nicht so, aber es gab Leute, die waren deutlich schlechter, von denen ich immer das Gefühl hatte, die ziehen mich voll ab. Und das war wirklich so nach 20 Jahren war so. Ist wie so ein Stein, weil du gedacht hast, okay, ja. Du bist gar nicht so schlecht. Okay, du bist gar nicht der Schlechteste. Ich dachte wirklich, ich habe das schlechteste Abi.
Ja,
und das Lustigste ist, dass die Leute, die echt noch viel schlechtere Abis, Karrieren gestartet haben, und das zeigt es mal wieder, ne? Weil ich immer so dachte, ja, die sind das und das geworden, ja, klar, war nie besser und ne, so. Also, same, same.
Ja, die Welt besteht im Vergleichen.
Ja.
Einfach. Du kannst so in alle Richtungen schauen und dich glücklich oder unglücklich machen.
Ja. Genau.
Und das ist, also genau, es kann jetzt auch in eine unsympathische Richtung gehen, deswegen brechen wir an dieser Stelle ab. Aber es ist, man kann im Prinzip nur sich selbst mit sich selbst vergleichen. Und es ist aber so trotzdem so wichtig und ich kann dieses Gefühl so gut verstehen, weil ich in dieser Sache auch oft so dissoziiert bin, aber extrem, dass ich nicht mehr weiß, bin ich die schlechteste Person der Erde? Mhm. Und spring direkt von Zug, so gefühlt. Ja. Ja. Oder bin ich ganz in Ordnung? Kann mir das bitte mal irgendjemand sagen? So, ich brauche irgendwie, ich weiß es nicht, ja. Es ist ja nicht jetzt von morgens früh bis abends spät, sondern so Momente, in denen man sich irgendwie so verliert und dann auch so zur falschen Seite hin vergleicht, nämlich. Mhm. Weil, und wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen geredet, jeder hat ein bisschen ein anderes Päckchen zu tragen. Wir sind alle anders privilegiert und kriegen andere irgendwie Sachen mit auf den Weg und uns werden andere Dinge ermöglicht. Und du hast wie mit deiner Geschichte, du kommst aus Polen und der Familiengeschichte einfach, es ist einfach was anderes. Es ist eine andere Startbedingung als eine Familie, die irgendwie gut betucht ist und allein schon durch ihre bloße Existenz einen bestimmten Status hat in der Gesellschaft, ohne dafür jetzt in dieser Generation viel getan zu haben. Ja. Und genau, und damit sich so liebevoll zu sein und zu sagen, hey, ey, das war echt, es ist so viel Scheiß passiert, auch vielleicht traumatische Ereignisse, wo ich auch komplett woanders sein könnte. Mhm. Also ich könnte auch gar keinen Job haben, weil ich nicht arbeitsfähig bin. Ich könnte auch, weiß ich nicht, in was für einen Konsum geraten sein, aber nein, ich habe irgendwie es geschafft, nüchtern zu werden und sogar noch irgendwie aus diesen eher ja schlimmen Ereignissen an wundervolle, schöne Dinge kreiert. Also neue Wege gegangen, ja, irgendwie was cooles Design, ein neues Leben Design.
Ja, ich glaube, das war aber auch immer so ein Fluchtpunkt für mich. Ich glaube, die Fotografie war für mich wie so ein Versprechen irgendwie. Also ich habe mich da relativ früh rein fantasiert. So, ne? Das war wie eine Parallelwelt, also so Fotobücher lesen, sich mit dem Equipment auseinandersetzen. Da mischt sich natürlich auch dann so ein bisschen Anerkennung von außen, ne? Weil man mit Fotografie, obwohl man eigentlich wahnsinnig, das ist ja, wird dir ja ähnlich gehen, wahrscheinlich, wenn du auf die Bühne gehst, und so geht es ja vielen Künstlern, die auch nach außen schauen, eigentlich wollen sie es gar nicht, sondern sind ja sehr introvertiert, viele sind ja sehr introvertiert und suchen dann ja trotzdem den Applaus von außen, stellen sich dem, obwohl es mit wahnsinnig viel Angst verbunden ist. Also ich denke immer so, also ich habe eine unfassbare Prüfungsangst, die ich mir so in der Schule drauf geschafft habe irgendwie. Das hat dann, ne, gab wenig positive Rückmeldung so auf Fehler und so, ne, dann hast du das irgendwie so. Aber dann habe ich immer gedacht, so jedes Mal, wenn ich mit meiner Mappe rausgehe, ist ja eine Prüfungsangst sozusagen, also eine Prüfungssituation. Und ich habe auch echt immer Schiss, aber ich habe mich immer da rein, weißt du, ich bin da immer wieder reingegangen so. Und das ist auch verrückt, dass man das dann immer wieder tut, weil man das ja dann doch braucht. Ne, das ist eine andere Form. Man kriegt dann von außen die Rückmeldung, hey, schöne Arbeit, dann freut man sich, oder man kriegt halt auch eine andere Rückmeldung. Man kriegt ja auch wahnsinnig viel Absagen und muss mit viel Frustration umgehen. Und das ist ja auch so lustig, dass das alles in einem drin ist, man das so macht, das aber so gar nicht ganz bewusst anerkennt. Ich meine, gut, das ist ja mit Alkohol, ne? Wenn man frustriert ist oder irgendwas passiert ist, dann hat man halt irgendwie so, wenn es toll war, ja auch. Jetzt so in der Retrospektive merke ich so Wahnsinn, wie du sagst, wie viel Kraft man doch auch schöpft aus schlechten Situationen. Das ist ja immer zwei Seiten der Medaille, ne? Das eine ist, auf der einen Seite ist es natürlich alles auch echt dramatisch, auf der anderen Seite war es für mich auch ein Kraftquell sozusagen. Da habe ich meine Kreativität rausgezogen, da habe ich mich irgendwie, wenn man auch so will, reingeflüchtet. Aber da war ich dann in diesem Raum des kreativen Arbeitens, des Flows, wie man das ja so heute so sagen kann, was einen ja auch so befreit, wo man ja witzigerweise auch keinen Alkohol braucht, ne? Das ist ja auch nochmal wieder das Schizophrene da dran, dass wenn man kreativ arbeitet, vielleicht kennen das Leute, die kreativ arbeiten, dass man dann Raum und Zeit vergisst, glücklich ist mit sich in dem Moment und Alkohol da gar nicht reinpasst. Das habe ich gemerkt. Ich konnte zum Beispiel nie kreativ arbeiten, wenn ich getrunken habe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also technische Fehler, Ne, weil man hat das natürlich mal durchexerziert, so Shootings und dann, wie man das so kennt aus dem VR, und dann wird schon mitten im Ding angestoßen und hoch die Tassen und am nächsten Tag, das war noch analog, kommen die Filme aus der Entwicklung. Man hat die Ergebnisse nicht direkt gesehen, sondern erst am nächsten Tag und hat so gedacht, ach du Scheiße, alles unscharf, nur Schrott. Und man war so, ey, wie geil ist das? So, das war das eine. Und das andere habe ich gemerkt, ich habe mal ein Projekt gemacht, wo ich so meine Bilder angesprüht habe. Und das waren Großformate, die waren ausgedruckt. Das ist halt ein Versuch. So, ich habe es auf klein versucht, ne? Dann habe ich es irgendwie so probiert und dann kam so halt so das 2x3-Meter-Bild. Und dann musst du da irgendwie mit der Sprühdose drauf. So, und dann habe ich halt gedacht, wie schlau ist das? Da trinke ich ein Bier, da trinke ich mir ein bisschen Mut an. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, da war ich viel mehr raus aus der Sache, hatte viel mehr Angst davor, das zu tun, und das ist mir da nochmal aufgefallen. Also das waren so zwei Momente, wo ich es mal versucht habe. Ich habe, ne? Deswegen, ja, also das ist total crazy, wie man auf der einen Seite doch kreativ arbeitet und das irgendwie doch schon verstanden hat, dass das da mit diesem Alkohol nicht so richtig so gut ist, aber das irgendwie nicht zusammenkriegt.
Ja, ich bin da total bei dir. Also ich finde, ich habe es überhaupt nicht hinbekommen, erstmal, als ich noch getrunken habe, da dran zu bleiben. Mhm. Weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Und manche kriegen das ja wirklich trotzdem hin. Die haben irgendwie eine steile Trinkkarriere und gleichzeitig machen sie die ganze Zeit Musik und so. Und ich frage mich, how organized are you? Also ich kriege das, ich bin dann irgendwie 2 Tage voll verkatert, fühle mich total scheiße und es ist immer so ein Ablenkungsmanöver auch, hatte ich den Eindruck. Und man kann immer wieder so rumdümpeln, ich bin so, das Leben ist so und ich würde gerne, aber ich kann ja nicht, warum auch immer und bla 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 und ist immer in dieser Opferrolle und bemitleidet sich selbst, nur furchtbar. Und diese Ausdauer geht weg. Also für mich war es auch einfach viel dieses Dranbleiben, die Ausdauer haben und nicht daran so komplett zugrunde gehen. Und dann in der Sache bin ich auch komplett bei dir, weil ich finde, sei es jetzt malen, Musik machen, also das sind jetzt die 2 Themen, die für mich jetzt so in meinem Leben sind. Es ist einfach beim Singen zum Beispiel, es ist einfach nur cool im Proberaum und man ist einfach, also man möchte ja so eng, also man ist ja eins mit dieser Sache,
genau,
finde ich. Mhm. Also mit seiner Kunst, mit dem Prozess, mit dem kreativen Prozess und man ist so komplett wie, als würde sich der Körper so darin auflösen und man verschwimmt und es ist einfach die pure Erfüllung. Mhm. So. Und ich glaube, ganz, ganz vielen KünstlerInnen geht es so. Mhm. Und die pure Freude und Alkohol stellt sich so dazwischen. Mhm. Also zwischen sich einen selbst und der Kunst. Und halt 1:1, was du sagst, ich bin da total bei dir, dass das überhaupt entgegen der Sache ist. Mhm. Und sozusagen wir ja die Medien sind, so das Medium, durch das es fließt.
Ja.
Und dann eben, genau, und dann bedienen wir uns auch unterschiedlicher Medien, Musik, Pinsel, Grafik, whatever. Und gestalten etwas und wie kann etwas, also insbesondere Alkohol, das ja abstumpft, das ist ja einfach nur so Lo-Fi statt High Definition im Prinzip, oder? So, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja.
Irgendwie,
genau, aber ja. Manche benutzen ja auch irgendwelche andere Substanzen, um sozusagen zu sagen, ja, aber damit kann ich nochmal andere Sphären sozusagen ansprechen oder mich nochmal anders irgendwie in der Sache frei fühlen, wo ich mir immer denke, das kann ja eh jeder machen, das ist ja mir ganz gleich, aber für mich persönlich denke ich, jeder Mensch ist so individuell und auch gleichzeitig nicht so, aber jetzt mal sagen wir mal, wir sind individuell, was wir auch sind, einerseits. Und dann machen wir Kunst und dadurch wird's ja. Also das, was wir ermöglichen können durch unsere Köpfe, durch das, was wir so sind, das ist ja schon, genau, das ist es. Also was daran muss ich tunen? Weißt du, was ich meine? Was daran, du machst eine andere Arbeit, als ich eine andere Arbeit mache. So. Mhm. Und genau, das finde ich, das finde ich mega. Wie gehst du, weil du auch über Herausforderungen damals gesprochen hast und soziale Ängste und so. Wie gehst du heute mit solchen Situationen um? Oder möchtest du zu dem, was ich gesagt habe, noch was ergänzen? Sorry.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Also diese, mir ist es auch fremd. Also ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Also speziell, wenn du jetzt über Halluzinogene und so sprichst, da gibt es auch so einen Trend irgendwie so, ne? Komme ich irgendwie nicht so richtig mit. Also das wollte ich auch nur sagen, weil ich habe das Gefühl, okay, das kann sicher mal funktionieren. Ich will das dem nicht absprechen, wenn das wirklich so eine rituelle Sache ist und das machst du so einmal irgendwie, alle Jahre mal so, weil, ne, in einem geschützten Raum und so, dann kann ich das alles irgendwie nachvollziehen, weil ich glaube auch, dass das Thema Sucht beziehungsweise die Suche nach Verbindung und das, was wir mit Substanzen erreichen wollen, das sicher in einem rituellen Rahmen, ohne das jetzt gut zu sprechen, irgendwo Platz hat. Und ich glaube auch, dass der Mensch danach sucht. Nur heutzutage, und darüber muss man sich im Klaren sein, ist das ja einfach nur kommerzialisiert, kapitalisiert, in Flaschen verpackt und einfach wird es ja nicht einmal im Jahr zu irgendwas ganz Besonderem, zu einem rituellen Anlass benutzt, sondern halt die rituellen Anlässe sind irgendwie 24/7. Und das ist das Problem, ne? Das ist genau dieses Thema.
Was ist ein Ritus für dich? Ein Ritual? Was hat ein Ritual für dich in deinem, haben Rituale in deinem Leben eine besondere Bedeutung? Hast du welche und was haben die, wie definierst du für dich Ritual?
Ich struggle total mit Ritualen. Man sagt ja immer so, ja, voll. Also nee, ich struggle damit, weil man ja sagt, so, du brauchst irgendwie so, ne, deine Morgenroutine, das sind ja auch so Rituale, ne? So das und das mache ich so und das. Oder meinst du eher im spirituellen Sinne?
Ja, wie du es auffasst.
Also das eine, dass ich immer wieder merke, akzeptiere mich langsam so, dass ich irgendwie, ne, man braucht immer diese Morgenroutine und so, die klappt mal besser. Ich weiß das, wenn ich mich meine Morgenroutine mache mit Meditation und dies, das, der Tag ist besser, aber ich krieg's nicht jeden Tag hin und auch nicht jeden zweiten, jeden dritten und so, ne? Und damit hadere ich natürlich so und man merkt dann so, okay, ich bin auch kein Mensch für, vielleicht ist es auch in mir angelegt, weil ich arbeite hier, ich arbeite da, ich habe da eine Idee. Vielleicht, ne, so, ich zwing mich da rein so und rituelles. Ich bin halt sehr katholisch erzogen so und habe in dem Sinne irgendwie so eine Aversion gegen so, also nicht gegen Spiritualität, überhaupt gar nicht, weil ich habe immer gemerkt, dass ich, wenn ich so war mit meinen Eltern so an Wallfahrtsorten mal und so, das hat mich schon sehr tief berührt. Also ich glaube da ganz fest, dass da was ist über uns so. Und ich glaube auch, dass man vieles aufschlüsseln kann für sich über eine gewisse Art, die ist immer persönlich die Spiritualität und ich will jetzt einfach gar nicht so rumspurbeln, sondern jeder spürt das oder wie auch immer. Da glaube ich aber so Rituale in sich habe ich nicht, hatte ich beim Trinken, hatte ich natürlich Rituale, klar. Fährt dann irgendwie so am Schluss, ne, so fährst nach Hause, dann fährst du an die Tanke, dann nimmst du dir das kalte Bier. So, die sind eigentlich eher so in diese Richtung gelegt.
Ja, ne? Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe so ein Ritual vor Auftritten. Ich habe so ein Öl und das ist so ein Duft.
Ja.
Und den schmiere ich mir so auf die Handgelenke und dann rieche ich daran und atme irgendwie dreimal durch.
Ja.
So ist so ein Mini-Ding, das so, was ich halt so mache, um mich irgendwie so in den Mut zu bringen.
Ja.
Und verbinde ich mich so ein bisschen. Also einfach so dieses Angst-Ding weg. Oder ich denke dran, dass ich eh irgendwann sterb, weil mir das so ein bisschen die Angst nimmt.
Yeah.
Weil ich mir denke, weißt du, also manchmal hilft es so rauszuzoomen und das kann man ja dann in so ein Ritual verkleiden, ja. Oder vielleicht ist Ritual echt das falsche Wort, vielleicht ist einfach nur eine Technik, keine Ahnung. Aber genau, etwas, was man immer auf die gleiche Art und Weise tut und mir hilft das. Wenn ich mir so, ja, ich bin eh, wer weiß, wann ich sterbe, vielleicht morgen, dann denke ich mir, bevor ich sterbe, morgen. Also macht man sich dann noch so viel Gedanken darüber, was jetzt jemand irgendwie über einen denkt? Nee, ich bin ja eh dann tot, was bringt's? Ist ja wurscht. Und wir sind nur so Zellhaufen, die irgendwie rumlaufen und sich gegenseitig Namen geben und irgendwann tot sind, kein Mensch weiß, warum wir da sind und
ja.
So.
Ja, es ist eine super Technik. Also es ist auch das Atmen, also da komme ich jetzt zu auch, ne, durch dann irgendwie über Therapie und natürlich dann irgendwie. Ich hätte das als Ritual vielleicht vor meinem Vorstellungstermin, dann wäre ich weniger flatterig gewesen und so, weil ich wahnsinnig darunter aber ein unfassbares Lampenfieber gehabt und habe ich jetzt auch noch in bestimmten Situationen, klar. Aber das wäre schon, das finde ich ja gut mit dem Atmen. Ich habe nichts, was ich habe, das geht meinen Assistenten immer tierisch oft, ich habe immer so eine Playlist.
Ja, geil.
Das ist so mein Ritual. Ich habe so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lieder so. Und ich weiß immer, wenn ich so anfangen will, weißt du, mich so in diesen Flow reinzubringen, wenn ich so Bilder bearbeite oder so, dann läuft immer diese Playlist. Und die läuft jetzt bestimmt, ja, also immer Richie Sakamoto ist, das war, da habe ich angefangen zu assistieren. Dieses Album ist, glaube ich, von 98, ja. gut, 27 Jahre oder länger, sind so Lieder, die einen begleiten, weißt du? Ich finde den Text wahnsinnig toll und so. Und es gibt ja so immer so Lieder, die eine Bedeutung haben für einen oder einen, ne, so. Und das ist in diesem ganzen kreativen Kontext, als ich dann nach Hamburg gekommen bin und Leute kennengelernt habe, in so einem geilen Studio gearbeitet habe. Und da war dann auch so ganz viel verschiedene Musik und so. Und ja, das ist so, mein, wenn man es so nennen willst, das ist mein Ritual. Ohne die Playlist läuft eigentlich so erstmal nichts. So.
Ja, ja, richtig cool. Richtig, richtig cool. Wie geht's dir heute mit, weil du hast Lampenfieber angesprochen. Wie geht's dir heute mit Lampenfieber und wie hat deine Nüchternheit damit zu tun? Hat sich das dadurch verschlimmert oder verbessert?
Nee, das ist eigentlich immer noch gleich geblieben. Aber es wird in vielen Situationen ist es weniger. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo auf die Bühne muss, sei es irgendein Talk, die hatte ich ja auch schon mal irgendwie so, und das ist schon schlimm.
Ja.
Also ja.
Okay.
Aber ich habe gemerkt, man muss da durchgehen. Ich hatte, also ich habe irgendwann mal einen Preis gewonnen und da war ich noch recht jung. Und da habe ich auch so dieses, die kreative Fotogeschichte gelebt. Und da müsste man doch vorher, weißt du, am besten angeschiggert, so Harald Juntke-mäßig und dann am besten noch irgendwie gekifft. Und ich habe so, also das war auch ein schlimmer Moment auf der Bühne. Das hat mir gar nicht gut getan. Komplett alles kaputt gemacht eigentlich, auch für mich, weil ich habe den Moment komplett verkackt und so, weißt du, also da wusste ich, okay, das hilft nicht.
Aber wie also komplett verkackt? Ist das so subjektiv oder wirklich verkackt?
Oh, ich habe mich mit dem Rücken zum Publikum gedreht, ich habe nicht richtig geantwortet, so, alle meinen so, ey, was war das denn so? Und ja, weil ich war total aufgeregt, ja. Also dann komme ich in so einen Panikmodus, so, da war ich auch noch nicht so weit, dass ich das irgendwie für mich auflösen kann, also da spielten diese ganzen Traumageschichten noch, weißt du, so aus der Jugend rein, in so Situationen, weißt du, wenn sich's komplett verengt für einen, in Panik geraten,
ja,
das nicht öffnen zu können und dem sich auch gar nicht bewusst zu sein, was da passiert, sondern einfach dieses, ich bin so schwach und ich bin so schlecht und alle Leute, die auf die Bühne gehen, sind so geil, die können das alle, ich kann das nicht so, anstatt zu sagen, hey, voll nochmal, jetzt vor irgendwie 2000 Leuten auf einer Bühne zu stehen, dass du da wohl aufgeregt bist, ist völlig okay, ne? Du bist, wie du bist, so,
ja,
kannst nicht jedem gefallen und so weiter. Also insofern habe ich da gemerkt, Drogen spielen in dem Kontext gar nicht gut. Also musste ich da immer durch, hatte ich immer Angst. Dann hatte ich während meiner Therapie hatte ich auch einen Auftritt, da musste ich was machen und da haben wir mit ein bisschen Beruhigungsmitteln sozusagen gearbeitet. Weißt du, da war der Arzt, das war ein Psychiater, da hat mir halt ein Beruhigungsmittel verschrieben, weil er meinte, hey, quälen Sie sich doch nicht so. Also nehmen Sie das mit, versuchen Sie es. Und dann habe ich gedacht, ey, geil, das habe ich jetzt. Und ich habe das damit gemacht, habe dann aber auch wiederum gemerkt, das war nicht ich.
Mhm.
Also ich war ein Stück betäubt.
Ja.
Und das war für mich nochmal so das Ding so, hey, nee, eigentlich ist es ja auch geil, aufgeregt zu sein. Und dann habe ich so gemerkt so, ey, das ist ja auch ein bisschen so meine Qualität. Also wenn es dann losgeht, wenn ich über das Erste raus bin, dann funktioniert das auch.
Ja, ja.
Ne, dann ist man auch irgendwie so in dem Ding drin.
Ja.
Und da habe ich auch gemerkt, nee, also irgendwie, ich muss mich gar nicht beruhigen. Das ist ja Quatsch eigentlich, ne?
Ja, so. Ja. So mit den Beruhigungsmitteln so. fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ich habe nämlich zu meinem Führerscheinprüfung hatte ich. Ich habe zu der Zeit in Ober...
Oh Gott,
in ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich erzähle, aber jetzt wird mir wahrscheinlich mein Führerschein entzogen wieder. Aber, ja. Ich habe
ja, warte, mach den schwarzen Balken über die Augen, dann bist du unkenntlich. Dann
cool, habe ich gerade gar nicht da. Ich habe in Oberösterreich gewohnt und ich hatte meinen Führerschein, ich habe im Burgenland gewohnt, meinen Führerschein angefangen, habe dann die theoretische Prüfung gemacht, bin einmal durchgerasselt und dann umgezogen und dann tickt die Uhr. So, du hast einmal die Theorie gemacht und dann musst du irgendwie halt das in einem gewissen Zeitrahmen irgendwie beenden. Hab dann in Oberösterreich gearbeitet, war sehr cool, war dann irgendwann nicht mehr cool. Der Chef war das größte Arschloch. Ich erzähle jetzt nicht, wo. Ich habe dann lautstark gekündigt. Es war in einem Reitstall. Egal. Jedenfalls habe ich durch die Halle geschrien. Du bist das? Und er hatte gerade eine Gruppe da von Chibo oder so, wo irgendwie ging es um Führung und Pferde. Und das war super wichtig. Und mich war halt grundlos so angekackt. Und ich bin übrigens dort eingesprungen, es waren die Pfingstferien und die hatten keine Leute. Und die waren so, bitte, bitte, wir suchen händeringend ReitlehrerInnen und irgendwie springen uns hier alle ReitlehrerInnen ab. Ach, wieso? Wohl. Komisch. Sollte man eigentlich schon stutzig werden und bin dann eingesprungen und dort geblieben. Wie auch immer, jedenfalls habe ich ihm reingerufen in den Stall rein. Du bist das größte Arschloch. Ich habe schon so viele kennengelernt, so viele Arschlöcher. Du bist Nummer eins. Ich kündige und bin weg und zum Chef und habe dann aber am selben Tag noch einen Flug nach Kanada gebucht, one way, aus dem kleiner Affekthandlung und hatte dann...
Krass.
Ja, war krass und dachte so, nee, ich wollte in Kanada reiten, das war immer so und dann dachte ich so, jetzt mache ich es einfach und musste aber noch den Führerschein vorher beenden, sonst wäre das ganze Geld für die Katz gewesen und die ganzen Nerven und hatte dann quasi nur einen Shot, diese Prüfung zu bestehen. Also das war so ein Druck und ich war keine gute Fahrerin und habe dann Diazepam genommen. War stark auf Valuiden irgendwie zur Prüfung und so.
Und?
Es hat funktioniert. Also ja? Ich habe die, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe die Prüfung bestanden.
Nee, lieber nicht.
Nein. Aber ich hätte sonst wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber die Fahrlehrerin meinte zu mir, bitte, Frau Fress, tun Sie mir einen Gefallen. Fahren Sie nicht allein am Anfang. Bitte nicht. Okay. Die wussten irgendwie, dass ich nach Kanada gehe und dass für mich so ein bisschen jetzt gerade eng wird und so. Also, genau. Sie war auch wahrscheinlich noch nett und so weiter. Und ich habe
Ich habe mich
dann auch nicht dran gehalten. Ich habe dann noch meinen Umzug gemacht, alleine, direkt irgendwie 3 Tage später mit dem vorläufigen Führerschein und so. Aber ja, egal. Aber
du hast ihn bestanden.
Ich habe es bestanden.
Kannst du erfahren.
Ich habe es bestanden, ja. Ne? Ja. Voll.
Ja, ich bin beim ersten Mal praktisch, also die Theorie habe ich bestanden, das war früher aber auch nicht so umfänglich, ja, damals noch. Praktisch bin ich beim ersten Mal durchgefallen, auch so ein Klassiker. Mm. Auch das ein großer Makel in meiner Lebensgeschichte.
Ja, knappst du daran noch?
Nee, jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich ja weiß, dass mehr Leute durchgefallen sind. Und ich weiß, dass ich hatte halt wahnsinnig Angst. Ich war halt, weißt du, so, ich war in der Jugend wirklich extrem unsicher und hatte einfach auch echt viel so danach, im Nachhinein einfach mit mir abzumachen.
Ja.
Also da war ich ja schon 2 Jahre nach dem Tod meines Stiefvaters. Meine Mutter war auch in der Zeit vorher, war krebskrank, hatte eine längere, stark depressive Phase. Also wir haben auch in der ganzen Familiengeschichte von ihr ist auch irre viel Scheiße einfach so. Und dass du da dann weißt, jetzt im Nachhinein in der Retrospektive, sie konnte gar nicht anders, weißt du so. Aber ich bin dann auch so ein Produkt dessen.
Klar.
Aus viel, viel Stress einfach so. Und wenn man da nicht die Mechaniken hat oder Tools oder whatever, zum Beispiel der Tod meines Vaters wurde es auch nie aufgearbeitet. Also zum Beispiel habe ich nie mit meiner Mutter darüber geredet oder es gab dann auch nie, heute würde sofort Psychotherapeut, du würdest es wahrscheinlich sofort irgendwie aufarbeiten, auch mit den Kindern. Das war früher einfach so, ja, war so, ne? Jo,
ja,
so, geht weiter jetzt.
Ja.
Und das war dann einfach dieses Ding, wo man dann so gedacht hat, ja, ich war einfach komplett panisch da in dem Moment, deswegen bin ich durchgefallen. Aber zweimal habe ich es geschafft, insofern.
Ja, voll gut.
War jetzt auch keine Never-Ending-Story mit so 4-mal durchfallen und so.
Ja,
also,
ja, da gibt es ganz
nicht, weißt du, das war auch nicht so tragisch, oh mein Gott.
Ja, aber ich finde es so stark, dass du trotz dieser ganzen Ängste und Unsicherheiten und so dann doch so früh deinen Weg in die Kunst gefunden hast, in die Fotografie. Ich finde das einfach so cool. Also, dass das sozusagen dein Coping-Mechanism war, dich hinter die Kamera zu stellen, zu sagen, okay, hier habe ich irgendwie ein Ventil oder etwas, in dem ich mich ausprobieren kann. Und das ist also richtig, richtig cool. Also, darauf bin ich schon... Na, neidisch bin ich nicht, das ist so negativ, gell? Wenn ich neidisch sage, dann meine ich das immer so als Kompliment, aber ich weiß nicht, ob das dann so, also ich finde es einfach cool, es ist einfach so super, weil ich hatte das halt irgendwie, also ich habe schon getanzt und so, aber ich habe mir das nie so zugestanden, ich habe mir das irgendwie so, ja, irgendwie mir nicht erlaubt.
War aber auch immer, ist ja auch ein steiniger Weg dann, ne, wenn man das so macht, selbstständig, ohne, also ich habe ja keine Ausbildung gemacht, ich habe ja sofort ein Praktikum gemacht, ich bin ja durch Zufall in einem Foodstudio gelandet und ich habe ja immer, ich wollte dann ja auch mit 16 von der Schule runter, dann wollte ich mit irgendwie so zur Fachhochschule von der Schule runter, um irgendwie Fotograf zu werden, also mit 16 runter wollte ich gemerkt, so Koch, echt wenig Geld, scheiß Arbeitszeiten und was im Nachhinein gut wäre, ich wäre da komplett untergegangen, also so mit meinem Mindset und mit meiner Sensibilität damals, heute ist Küche auch noch ein hartes Pflaster teilweise, ne, aber wird schon viel, es ändert sich sehr, sehr viel, aber da, ich habe dann ja mit Leuten zusammengearbeitet, die dann aus der Küche kamen und Foodstylisten geworden sind, mein Jahrgang sind, was die mir für Geschichten erzählt haben aus der Spitzengastronomie, also da hätte ich nicht einen Tag überlebt wahrscheinlich so, deswegen habe ich gesagt, so Koch nein, dann Foto so und dann bin ich ja in dieses Fotostudio reingestolpert in Hamburg, auch noch im Schulterblatt, damals noch ohne, so wie es jetzt ist, gentrifiziert, sondern wirklich noch rough, also wirklich am besten Ort, wo man, so im Nachhinein, ne, wie viel Glück ich auch hatte, wirklich, also das ist so das Epizentrum gewesen, das ist die geilste Straße so damals und ein tolles Fotostudio und dann komme ich da rein und dann kochen die da und fotografieren. Und das war für mich, war ja eher so, ja, Fotografie, Mode dann irgendwann, klar, ne? Auch so ein Segment aus dem Journalismus raus, aber dass irgendwie Kochbücher ja fotografiert werden müssen oder die Magazine früher, die es noch so viele gab, war für mich ein Unding. Da fiel es mir wie so Schuppen von den Augen, dachte ich, wie geil ist das denn? Dass die kochen und fotografieren, das gibt's. Und dann so, ja klar, die ganzen Gerichte, womit ich meine Eltern früher gequält habe, irgendwie Putenschnitzel mit Pfirsichsoße und irgendwie grünem Pfeffer aus irgendwelchen Frauenmagazinen. Klar, Frauen nicht despektierlich gemeint, aber dass meine Mutter hat die viel gesammelt und abgeheftet so, ne? Und war jetzt nicht der Feinschmecker so, sondern hat so durchschnittliche Magazine und da waren so Rezepte drin, die habe ich danach gekocht und klar, das muss ja fotografiert werden. Und dann war für mich klar, ey, ich bleib hier, jetzt wird hier Praktikum gemacht, ich lege mich ins Zeug, ne, so und dann ab da geht's dann immer weiter und ich hatte einen sehr, sehr guten. Es war auch wahnsinniges Glück, weil ich bei jemandem gelandet bin, der unfassbar kreativ gearbeitet hat und auch anders an die Fotografie rangegangen ist, als wenn man jetzt so normal Berufsfotografen, ich habe dann ja viel noch kennengelernt danach, weil ich noch viel assistiert habe bei anderen Fotografen, hauptsächlich in Hamburg. Ich habe mich nie getraut, rauszugehen, was mir so im Nachhinein, wo ich auch so denke, so, und deswegen finde ich es cool, dass du nach Kanada gefahren bist, weil ich habe mich das, also ich hätte tatsächlich andere Städte, wären für meine Arbeitsweise wahrscheinlich besser gewesen, auf eine gewisse Art und Weise als Hamburg. Was ich dann so gemerkt habe, als ich von diesem einen Typen weg bin, der echt, das war, also das fühlte sich an, wenn man jetzt so zurückdenkt und darüber redet, ne, dann denkt man so, Wahnsinn, was für eine kreative Freiheit, was für ein Freakout, also was wurde da gemacht, ja, so, da hat man Ideen und dann, ja, jetzt holen wir Lehm und dann machen wir einen riesengroßen Fußboden, der wird dann irgendwie abgeflammt, damit das aussieht wie eine Wüste und dann, weil das Essen ist so trocken, ja, so, oder Riesenbecken, wo die Kamera angebracht war, damit das hochschwappt und alles für Food, ne, alles für Rezepte, so, nicht nur Tischdecke, sondern wirklich ganze Inszenierung und diese Art und Weise auch, hat dann relativ früh auch sozusagen fürs Zeitmagazin, damals gab es Wolfram Siebeck, der hatte eine Kolumne, das ist so einer der ersten deutschen Gastro-Götter, so Kulinarik-Götter, der ist ja kein Koch, aber so, der hat, ne, viel dafür getan und revolutioniert, dass die Hochküche so ein bisschen in den Alltag kommt und besondere Produkte auch. Der hat dann für das Zeitmagazin sozusagen diese Kolumne bearbeitet und da ging es nämlich darum, das dann zu lesen und so zu destillieren und dann ein Bild daraus zu machen. Also nicht Briefing, wir brauchen das, sondern eher so, ne, Artikel. Und damit habe ich ja auch früh viel dann gemacht, Editorials, auch fürs Süddeutsche Magazin und so, war dann immer eher so, hey, das ist der Artikel und wie kann man das bebildern? Diese Arbeitsweise habe ich da gelernt und das war wirklich toll. Das ist in der Nachbetrachtung echt geil, weil dann habe ich also Fotografen, denke ich heute noch, wenn ich da den ersten Tag reingestolpert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich kein Fotograf mehr geworden. Also dann, ne, weil das war das komplette Gegenteil, ne, so.
Ja, voll cool. Ja, mega. Coole, coole Geschichte. Was liebst du am Kochen? Was ist es, was du am Kochen liebst?
Also das ist auch kreativer Freiraum, ne, so, dass man, also Rezepte, ja, anschauen, auch eine gewisse Ästhetik, ne, das anzurichten, dann der Prozess mit Menschen servieren, das ja auch eine Art der Verbindung ist, das beinhaltet so viel, also Gäste auch, sozusagen zusammen zu essen. Und eigentlich mag ich diese inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist eigentlich so eine Kopfsache, darüber nachzudenken, was zusammenpasst. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kann das gar nicht so richtig, ich kann das so schwer in Worte fassen. So, mich interessiert das dann einfach, wenn ich dann einfach jetzt sage, so, ich will irgendwas mit Kirschen machen, dann einfach so zu damals Kochbücher zu wälzen, zu schauen, wie machen die das, was passt dazu, was ist besonders ausgefallen, was dazu, weißt du, so dieser ganze Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, das klappt mal, klappt man nicht, das auch, so Trial and Error, so, und man kann das Gute beim Kochen, man kann immer noch, und das ist auch in der Fotografie so, man kann immer noch ein bisschen so um die Kurve, du kriegst es irgendwie noch so hin, du kannst es immer noch, du kannst es nicht, geht manchmal was richtig in die Hose, aber das ist eher selten, meistens kann man immer noch da dran rumfeilen und uns besser machen. So, das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Cool. Ne? Ja, voll ja. Cool. Was sind oder waren die größten Herausforderungen so in deiner Selbstständigkeit bisher?
Boah, ja, viele. Also natürlich immer so ein bisschen die finanzielle Sache. Klar, dass du eigentlich ja immer so Projektarbeit machst, dass du nie diese Sicherheit hast, dass irgendwas wiederkehrend kommt, weil das habe ich nie erreicht, dafür habe ich immer anders gearbeitet. Das habe ich so nicht gelernt, dass ich eigentlich so immer stetige, weißt du, so hatte ich über eine Phase, hatte ich so stetige Kunden, aber du wusstest ja nie, die waren dann ja auch irgendwann weg. Das ist ja normal, das ändert sich, dann kommt ein junger Fotograf oder ein anderer oder irgendwie kennt jemand anders und so, ne? Das waren immer so diese Herausforderungen, damit auch umzugehen, mit dieser Unsicherheit, ist dann immer wieder drauf zu vertrauen, dass was kommt. Und Herausforderungen waren bestimmt auch und sind es immer noch so zu seiner Arbeit zu stehen. Und zwar so richtig, weil fällt schwer. Man hat ja immer zu seiner eigenen Arbeit ja keine richtige Distanz und findet es ja tendenziell eher immer schlecht, ungenügend und noch nicht, sind nicht die 110%. Ist immer, man hätte ja noch, weißt du, man weiß ja, ist ja normal eigentlich im kreativen Prozess. Du bist irgendwann fertig, du hast es gemacht, aber auf dem Weg dahin fällt dir natürlich im Nachhinein auf, was man hätte anders machen können. Ob es dann ein anderes Ergebnis, besseres sei, geschweige denn, ob es das gegeben hätte, weißt du ja nicht. Ist ja auch alles reine Theorie. Aber dieses Gedankenkarussell, ne, dass du dann sagst, so, ne, aber von der anderen Seite ist es auch eine Stärke, weil du machst es, bleibst dann dran. Du machst dann ja immer weiter, weil du hast das Gefühl, du kannst dich immer verbessern oder verändern. So, das sind auf jeden Fall Herausforderungen, so wirklich hinter seinen Sachen zu stehen, selbstbewusst. So damit immer so zu kämpfen, sich das immer wieder neu zu erarbeiten, zu sagen, sich davon zu überzeugen, was mal weniger klappt. So. Ne? Und auch das Selbstvertrauen, zu wissen, dass dein Gegenüber, also speziell in einem Kontext der kreativen Auseinandersetzung, die früher größer war, sagen wir mal im Bereich Magazine, dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird. Und dass dort ganz andere Mechanismen, Machtgefüge am Start sind. Und wenn deine Arbeit dann kritisiert wird, gar nicht aus dem heraus, dass es an deiner Arbeit liegt oder an dir, sondern dass es irgendwelche Ego oder irgendwelche anderen Verstrickungen sind. Weißt du, so damit immer so zu dealen, das so zu verstehen, von außen zu betrachten, das sind echt, wird jetzt besser, weil ich so gemerkt habe, so ich bin ja nicht der Fehler im System, so, sondern das System ist so und so.
Hat deine Nüchternheit damit was zu tun, dass du jetzt besser damit umgehen kannst? Oder gehst du jetzt dadurch anders damit um?
Nee, besser. Also viel, viel besser. Mhm. Also ich ziehe auf jeden Fall aus der Bewegung in die Nüchternheit aus den 3 Jahren wahnsinnig viel Selbstvertrauen und wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Mhm. Und über das, was ich da aufgebaut habe, auch wenn das dann immer jetzt, weißt du, tendenziell unsympathisch dann klingt, wenn jemand sagt, so, da bin ich stolz drauf. Nee, das finde ich schon ganz gut, was ich da so erreicht habe. Und das lasse ich mir auch nicht kaputt reden, so. Und lass mir das auch nicht nehmen. In der Phase der Nüchternheit habe ich mich halt echt kennengelernt. Und mich auch so, weißt du, verstanden. Also man wird sich nie richtig verstehen, aber auf jeden Fall verstehe ich mich sehr viel besser. Und das hat in der Nüchternheit mit Therapie, aber da war ich ja auch dann nüchtern, klappt das einfach sehr viel besser, weil man die Verbindung zu sich findet und vieles einfach merkt, dass das einfach auch Strukturen sind, die mich früher, weil ich ein sensibler Mensch bin, einfach gestresst haben und dass es nicht an mir lag, weißt du, so, dass das System in Verlagen zum Beispiel mit, wie du deinem Chef dann gesagt hast, ich meine, da waren wahnsinnig viel große Egos, alte weiße Männer, so, die waren damals älter als ich, die hatten ein anderes Mindset und ich habe damit immer gestruggelt, weil ich mich immer unterlegen gefühlt habe. Also diese patriarchalen Strukturen sind ja immer für beide Seiten. Es gibt auch Männer, die darunter leiden, wollte ich nur mal sagen.
Natürlich,
das ist, ne,
absolut,
das ist
absolut.
Das ist so, man wird dann immer so, das ist so, und das zu verstehen, das ist mir wirklich erst in den letzten Jahren aufgegangen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich nüchtern lebe, auf jeden Fall.
Ja, wunderschön. Richtig cool. Wie, auf was bist du besonders stolz, auf dich?
Das ist schon ganz gut, dass das mit diesem Blog so weit, dass ich da immer weitermache, weil ich meine, viele denken ja auch, dass, wenn man sich das anguckt, das ist irgendwie, weiß was ich, eine Unternehmung, aber da hinter dieser Webseite habe ich Hilfe zur Gestaltung von einem guten Freund und aber so diese ganzen Inhalte mache ich halt zu 90% selber, das ist halt wahnsinnig viel Arbeit und das, da kommt auch, weißt du hast ja nicht den direkten Response so. Und da das ja so ein immer noch ein wahnsinniges Nischenthema ist und in dieser Nische, wie wir am Anfang schon gesagt haben, eigentlich so die breite Masse ansprechen will, die aber sehr, sag mal, scheu ist, weil sie sich dieses Problem, ne, so, ist es halt öfter mal zäh, sagen wir mal so. Und da dran zu bleiben, dass ich das immer weitermache und immer wieder neue Inspiration finde, so da, das finde ich schon gut.
Ja, cool.
Muss ich sagen.
Ja, mega. Ja, ist auch cool. Das ist dann auch, glaube ich, die große Kunst, oder? Einfach dran, das dranbleiben. Das.
Ja, also das ist ganz wichtig. Also man muss echt hartnäckig sein. So. Aber auch immer wieder neu. Also was mir halt immer wichtig war in der Arbeit, deswegen habe ich auch nie so richtig, ich arbeite zwar werblich, aber so rein so 100% Werbung. Damals gab es immer so die Unterscheidung zwischen Werbefotograf und Editorialfotograf. So, ne? Das hat sich dann irgendwann mehr gemischt. So pure Werbung habe ich nie so richtig geschafft. Das war immer das Editorial, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist was Sinnstiftendes und zumindest wenn dieser Job eh nur Lametta am Tannenbaum ist, weil den keiner braucht, weil du damit keine Brunnen baust oder Leuten effektiv hilfst, direkt 1:1, kannst du zumindest was Sinnstiftendes machen, wenn du was bebilderst. So, und das war mir immer wichtig. Deswegen auch der Blog sozusagen in der Fotografie mit der Food-Fotografie was Sinnstiftendes schaffen, also dieses Pairing im Sober-Bereich nüchtern. Und auch mit so One Euro Sculptures ist so ein Projekt von mir, wo ich vor Jahren schon angefangen habe, so Trash aus 1-Euro-Läden irgendwie so Skulpturen zu machen und diese Bilder dann sozusagen zu verkaufen und was zu spenden. Das war mir auch wichtig, dass ich mit meiner Fotografie, auch wenn viele dann sagen, es ist cheesy und es ist nicht richtig Kunst oder wie auch immer, aber zumindest irgendwie so einen Beitrag zu leisten, dass die Welt irgendwie, dass irgendwas, weißt du, dass ich irgendwas mache. So.
Ja, das ist großartig. Wir werden das auch nochmal verlinken auf jeden Fall. Dein
genau, Projekt. Weil ich wollte nämlich sagen, dass diese One Euro Sculptures haben nämlich, also das habe ich sonst immer an Ärzte ohne Grenzen. Und jetzt geht es an die NACOA, an die National Association of Child of Addicts, also aus Kinder aus suchtbelasteten Familien Deutschland e.V. Da geht das Spendenziel jetzt hin. So ein Bild kostet 80 €. 50 davon werden dann direkt gespendet. So. Das habe ich dann jetzt nochmal übertragen, weil jetzt macht das alles für mich auch sozusagen, auch dieses Projekt hat irgendwie einen sober Aspekt. So.
Großartig. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, wir sind schon fast am Ende, glaube ich, so von unserem Gespräch. Was steht bei dir noch so an? Also gibt es irgendwas, was du noch ankündigen möchtest? Gibt es irgendwelche Sachen, an denen du gerade neu arbeitest? Oder wie ist so? Magst du noch irgendwas?
Oh, es gibt so viel. Wahrscheinlich habe ich schon alle komplett überfrachtet heute mit meinem ganzen, es ist auch echt immer so viel im Kopf. Also weiter geht es natürlich mit High Level Zero. Weiter ist, es gibt immer Pairings, es gibt immer Drinks. Es gibt so kleine Special Editions, weil wir haben halt auch ein Produkt, das ist ein Verjus, der mir zum Beispiel wichtig ist, weil du hast ja das Trigger-Thema angesprochen. dass ich eine alkoholfreie Alternative gerne präsentieren möchte, die über alle Generationen sozusagen funktioniert. Und das ist hier der Saft- und Reifvertreiben. In Österreich wirst du es da viel populärer als hier in Deutschland. Verjü, ne? So aufgespritzter. Und das können auch halt Kinder trinken. So. Und du hast halt immer im Familienfest nicht dieses, das für die Erwachsenen und das ist für dich. Und wenn du groß bist, darfst du das und so. Also dieses Narrativ auch mal zu zerstören, dass über die Generation was getrunken werden kann, was aber auch nicht eine Apfelsaftscholle ist, sondern einfach was anderes. So, das da passieren Sachen, da mache ich so Special Editions und so einen kleinen Sirup koche ich dazu und dann gibt's so Sachen. Das ist das auf High Level Syrup. Und naja, und den Ride, falls Leute aus Hamburg da sind, ich werde irgendwann nochmal ein Datum sozusagen verlautbaren, verkünden und dann stelle ich mich einfach an eine ganz bestimmte prominente Stelle in Hamburg, alle, die Radfahren, wissen das, am Spiegelhochhaus hin und warte einfach und mal gucken, wer kommt, weil ich könnte mir vorstellen, Austausch, vielleicht merkt der ein oder andere, ey, scheiße, irgendwie so richtig und ich habe halt für alles, ich komme ja daher, ich habe Verständnis dafür, ich verstehe auch, wenn man struggelt und man muss nicht irgendwo hingehen und das Manifest machen, ich bin Alkoholiker, weil das war für mich zum Beispiel auch irgendwie nie ein Gedankenspiel. Also so habe ich mich nie gesehen. Deswegen war das ganz weit weg. Ne?
So. Ja. Ich mag das Narrativ auch überhaupt nicht. Weil ich sehe mich so wie, ich habe halt mal geraucht auch so, habe aufgehört zu rauchen. Ich stehe damit ja nicht mehr in Verbindung. Also wenn ich jetzt wieder anfange zu rauchen, werde ich so abhängig wie andere auch. Es ist schon klar, dass es auch einfach ganz große Unterschiede gibt in Sucht und Suchtgeschichten und dass für manche das komplett tabu ist und sie sollten auf gar keinen Fall wieder trinken. Ich zähle, glaube ich, schon auch dazu. Also ich will das eben jetzt nicht riskieren, wieder irgendwie zu trinken, aber habe auch gleichzeitig null Bedürfnis danach, also wirklich zero. Level Zero. Aber sich immer dieses Stigma aufzusetzen, sein Leben lang, also das ist doch ein Schwachsinn. Das ist doch die einzige Droge, bei der wir das so machen, oder? Also zum Thema Sprechen, darüber sprechen oder sich irgendwie dazu stellen oder daran auch arbeiten. War noch eine Sache, ist jetzt ein bisschen out of context wieder, aber was ich auch noch mal irgendwie so mitgeben wollte, weil wir es vor ein bisschen längerer Zeit angeschnitten. Wenn man aufhört zu trinken, ist es ja auch nicht so, dass dann plötzlich alles gut ist. Also so, sondern da beginnt auch irgendwie teilweise ja erst die Arbeit, dann an sich hinschauen zu dürfen und dann kommen tausend Sachen hoch und man muss schauen, wie man damit umgeht. Und da ist es dann einfach total wichtig, dass man irgendetwas Neues macht. Also man muss schon irgendetwas, bin ich der Meinung, zu seinem Alltag ergänzen. Es bringt nichts, einfach nur den Alkohol zu streichen und sonst zu denken, man kann einfach so sein, also einfach, man muss schon irgendwie was tun. Sei es jetzt zum Beispiel zu dir zu kommen in Hamburg und Radl zu fahren. Und einfach nur, so Sachen. Und dahin zu gehen und sagen, okay, ich unternehme etwas, was ja auch cool ist. Ich verbinde mich mit Leuten. Ich suche vielleicht auch aktiv Leute, die ähnliche Geschichten erlebt haben und schaffe da neue persönliche Verbindungen und kriege einfach auch einen neuen Input. So, ich denke, man braucht irgendwie so ein bisschen neuen Wind, sei es über coole, fancy neue Drinks oder weiß nicht, eine coole Fahrradtour mit dir.
Ja, das ist aber schon sportlich getrieben, weil ich glaube, das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, es gibt ganz viele, die genau so ticken und die wissen, da ist irgendwie, ne, weil man pendelt, also ich habe ja auch Leistungssport und das ist schon sehr sportgetrieben. Es gibt diese zwei Extreme und die gibt es dann immer wieder, die guckt man sich dann gerne an bei so Profisportlern, ne? Jan Ullrich ist ja nur das bekannteste Beispiel. Dass man dann so denkt, so gefallene Engel, da zeigt man dann so hin. Aber ansonsten sind ja alle Hobbysportler, die in ihr Extrem leben, leben total gesund und so. Ist ja Quatsch. Also da wird ja auch heimlich gedopt ohne Ende. Da wird auch irgendwie exzessiv getrunken und so. Also das ist ja überall. Das geht ja durch die Gesellschaft durch. Und ich glaube, einfach das anzusprechen und zu sagen, sichtbar zu machen und zu sagen so, neben denen, die anderen sind immer die Alkoholiker und neben denen, die wirklich immer nüchtern leben so, beziehungsweise schon immer nie Alkohol getrunken haben, so gibt es halt irgendwie diese graue Masse und da müssen wir ran. Also das einfach nur, damit das klar ist, dass mehr Leuten zum Beispiel auch auffällt, wie absurd das ist, dass du an der alkoholfreien Kasse, Shoutout, ne, dass du an der Kasse da dein 4 Meter lang irgendwie, weiß nicht, Unterberg Zeug, ich will jetzt keine Marken nennen, aber dein Schnapsregal da hast oder bei unserem Rewe auch, bevor du zur Kasse kommst, 4 Meter Weinregal. Ich meine,
ja,
wie
muss
krass
durchgehen.
Ist das? Ja. Einfach nur, dass man so ein bisschen, ja, du musst da durchgehen, einfach nur, dass man das so checkt, dass man so denkt, so dass, also wie wir hier in unserer Gesellschaft damit umgehen, ist irgendwie nicht okay. Kann ja sein, dass es da ist, man darf es auch gerne genießen und so, aber so ein bisschen können wir ja mal anfangen, das Rad ein Stückchen zurückzudrehen. Das würde, glaube ich, sehr viel helfen.
Yes, absolut. Gute Abschlussworte.
Yes.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Linda.
Ich bedanke mich mega für das tolle Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Danke, Oliver.
Danke dir.
Und wir sehen uns, hören uns.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ihr Lieben, das war's für heute. In den Shownotes verlinke ich euch alles zu High Level Zero, also Olivers Instagram, Blog, Website und natürlich den Link direkt zum Buch. Ich verlinke auch Olivers Ride Clear, dort findet ihr alle Termine, wann ihr mit Oliver Fahrrad fahren könnt in Hamburg und natürlich auch den Link zu seinem Kunst- und Spendenprojekt One Euro Sculptures. In den Shownotes findet ihr außerdem die Anmeldung zum Recovery Walk in Leipzig. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Da geht es wirklich nur darum, dass ihr ungefähr natürlich wissen müssen, wie viele Leute kommen. Dann auch den Link zum Verein Recovery Deutschland e.V. und zum Pink Cloud Collective und den Link zu meiner Band Badoon heißen wir. Hört gern mal rein und kommt zur Aftershow Party in die Garage Ost am 27. September. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Fühl dich umarmt. Deine Linda von Sober Art.